Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute bin ich nicht alleine. Martina Leitgeb ist heute im Interview. Hallo Martina.
Hallo Silvia, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Stell dich doch unseren Zuhörern mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Martina Leitgeb. Ich arbeite seit über 12 Jahren im Bereich der forensischen Analyse und analysiere Fälle von Wirtschaftskriminalität. Und die fangen ja meist mit einem Hinweis an von einem Whistleblower. Ich mache auch interne Revisionen, halte Trainings und versuche Unternehmen vor Verlusten durch Betrüger zu bewahren, indem wir Fraud stoppen und aufdecken.
Okay, und deinem Akzent nach bist du aus Österreich?
Ich bin aus Österreich, ja. Ich bemühe mich, nicht so sehr in den Dialekt zu verfallen.
Man kann ja immer was dazulernen und außerdem sprichst du ja ein sehr verständliches Deutsch. Das ist kein Problem. Und wenn ich was nicht verstehe, dann frage ich nach. Wie bist du denn auf interne Revision gekommen?
Interne Revision hat sich aus meinem Berufsfeld ergeben. Ich habe dann gemerkt, durch die forensischen Analysen, die ich zuerst gemacht habe, hat sich das dann als Anknüpfungspunkt ergeben. Und bin dann in dieses Thema hineingekippt auch und in diese Community, die ich sehr schätze und wo ich mich sehr gerne bewege.
Okay. Wir unterhalten uns ja heute über Whistleblowing. Wie bist du denn auf das Thema gekommen?
Ja, also Whistleblowing ist oft ein Auslöser für die Analyse von dolosen Handlungen. Es gibt Studien der Association der Certified Fraud Examiners, also den Report to the Nations jedes Jahr, und da ist fast 50% der Fraudfälle werden durch Hinweise aufgedeckt. Das heißt, das ist eines der effektivsten Mittel oder der häufigsten Anlassfälle, wie man so forensische Untersuchungen startet. Und deswegen beschäftige ich mich schon sehr lange mit dem Thema, weil das halt der Ausgangspunkt für meine Untersuchungen ist.
Okay, und ich nehme mal an, dass wir fast voraussetzen können, was Whistleblowing ist. Aber vielleicht sagst du es trotzdem noch mal ganz kurz für irgendwelche Neu- oder Quereinsteiger.
Also meine Definition von Whistleblowing ist, dass jemand etwas meldet, was ihm aufgefallen ist, einen Verstoß gegen Gesetze oder interne Richtlinien, und das über die Hierarchiegrenzen hinweg. Also direkt dann zu der Geschäftsführung oder zu der Stelle, wo halt der Hinweis einlangt oder einlangen sollte.
Und warum ist Whistleblowing jetzt so wichtig?
Also wichtig war es schon immer eigentlich, warum jetzt alle drüber sprechen, ist, weil es ein Gesetz gibt, eine EU-Richtlinie, zum Thema Whistleblowing, die jetzt in nationales Gesetz überführt worden ist, letztes Jahr von so ziemlich allen Mitgliedsländern. Und da müssen Unternehmen, Organisationen ab 50 Beschäftigten einen internen Meldekanal einrichten und Whistleblower, Hinweisgebende schützen.
Wenn man die Richtlinie so umsetzt. Ich habe jetzt nochmal Whistleblowing recherchiert und habe gesehen, dass die Umsetzung der EU-Richtlinie in den Mitgliedstaaten mit vielen Anpassungen erfolgt ist. Und da zitiere ich nochmal kurz von www.whistleblowingmonitor.eu zum Stand der Umsetzung. Das habe ich am 9. Mai 2024 abgerufen. New analysis from Transparency International has found that most EU countries, including Germany, do not conform to the minimum requirements of the EU directive. The new report, How Well Do EU Countries Protect Whistleblowers? Assessing the transposition of the EU Whistleblower Protection Directive scrutinizes the new whistleblower protection laws adopted in 20 EU member states against the minimum requirements of the directive and international best practice principles, finding that 19 of the 20 reviewed countries do not comply with EU requirements in at least one of 4 key areas. These include the rights of whistleblowers to report information directly to authorities, access remedies and full compensation for damage suffered, obtain free and easily accessible advice, and ensuring proper penalties for those violating the protection provisions. So, also wenn das jetzt nicht so richtig schick umgesetzt ist, dann hilft es ja wenig, oder?
Ja, also das Problem haben wir auch in Österreich. Ich weiß es auch von anderen Ländern, dass dieses Inkrafttreten halt auch ein bisschen eine politische Diskussion war und man dann halt Kompromisse eingegangen ist. Und in Österreich haben wir zum Beispiel die Diskrepanz des Anwendungsbereichs. Wir haben diesen weiten Anwendungsbereich der EU-Regularien mit den Themen Datenschutz, Produktsicherheit, Umweltschutz bis hin zu Strahlenschutz, die halt breit formuliert sind. Da muss man sich dann selber raussuchen, was der Anwendungsbereich ist. Und dann hat man sich in Österreich entschlossen, von unserem umfangreichen Strafgesetzbuch 7 Paragraphen aufzunehmen, wonach dann Hinweisgebende bei Meldung im Rahmen dieser 7 Strafgesetzparagraphen geschützt werden und Arbeitsrecht und andere Dinge sind gar nicht umfasst. Schon im Anwendungsbereich gab es hier schon Diskussionen, die auch die Umsetzung jetzt ein bisschen erschweren, wenn man zusätzliche Maßnahmen treffen muss und in anderen Ländern schaut es ähnlich aus.
Weißt du zufällig, wie es in Deutschland aussieht?
Deutschland hat ein bisschen einen breiteren Ansatzpunkt gewählt, soweit ich weiß. Da kenne ich die Details jetzt nicht genau, aber ich glaube, bei euch ist es besser. Also das Strafgesetzbuch, glaube ich, ist mehr umfasst. Also da seid ihr ein bisschen mehr besser unterwegs wie in Österreich.
Das kann ich mir ja kaum vorstellen, weil bei euch hat das ja richtig eine Welle ausgelöst. Also bei uns habe ich da noch nicht so viel mitbekommen.
Ja, bei uns ist es halt zu einem Zeitpunkt gekommen, wo durchaus politische Themen in den Medien waren, die genau in diese Kerbe geschlagen haben. Deswegen war es vielleicht ein bisschen brisanter bei uns zu dem Zeitpunkt, wie das spruchreif das erste Mal war, wie bei euch.
Na gut, dann werden ja bestimmt viele Hörer mich aufklären und einen netten Kommentar schreiben, wie es denn in Deutschland ist und was wir gut machen und was wir nicht so gut machen. Woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass die Staaten das nicht so perfekt umgesetzt haben?
Also wenn man sich das Gesetz anschaut, was es bewirken soll eigentlich, nämlich eben den Schutz von Hinweisgebenden zu allen möglichen Verstößen, ist hier meiner Meinung nach ein Thema, dass die Leute, gegen die Hinweise eingebracht werden könnten, die Gesetze auch machen. Das heißt, wir haben hier natürlich Korruptions-, Amtsmissbrauch und diese Themen hier umfasst oder könnten umfasst werden, wenn man das vollflächig ausrollt. Das ist natürlich das, was genau dann Politiker oder Entscheidungsträger betrifft, könnte ein Interessenkonflikt sein. Und auf der anderen Seite ist es natürlich immer eine Herausforderung, EU-Regularien in nationale Gesetze zu überführen. Wir haben ja viele nationale Anforderungen, die wir dann matchen müssen und auch Whistleblower-Kanäle aus anderen Regularien schon heraus, wo das alles zusammenpassen muss und auch berufsrechtliche Verschwiegenheiten. Also bei uns ist es bei den Notaren, den Rechtsanwälten, den Wirtschaftstreuhändern wie bei euch ähnlich. Das heißt, da muss man natürlich auch schauen, wie führt man das zusammen und was hat das für andere Gesetze für Auswirkungen.
Was mich so hier schockiert hat an dieser Auflistung von diesen 4 Dingen, dass der direkte Weg zu Aufsichtsbehörden nicht überall möglich sein soll. Und wenn das so sein sollte, dann wird doch ein Whistleblower eigentlich fast schon dazu genötigt, an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn er intern nicht weiterkommt.
Ja, also den Kritikpunkt müsste ich mir näher anschauen, weil es ist tatsächlich so verpflichtend aus der EU-Richtlinie, dass eben eine offizielle Stelle eingerichtet werden muss. Bei uns ist es Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung. Ihr habt dafür auch eine Stelle. Müsste ich mir jetzt wirklich anschauen, welches Land da betroffen ist. Weil bei uns ist es und bei euch auch, ist es schon ganz oben angesiedelt, ein Ministerium, das die Hinweise da entgegennimmt.
Dann wollen wir mal hoffen, dass das super klappt und ich bin gespannt auf die Praxisfälle, die wir da mal haben werden. Was fasziniert dich denn so an dem Thema Whistleblowing?
Also mich fasziniert bei dem Thema, dass einfach da jeder die Möglichkeit hat, Informationen zu liefern. Viele denken immer so negativ von Whistleblowern. Sie denken dann an John Snowden oder an andere Whistleblower, die halt auch gegen den Staat wirklich gearbeitet haben und in großem Umfang Dokumente geleakt haben. Aber Whistleblower sind oft Leute, die einfach auch lange im Unternehmen sind und irgendwie ein Unrecht bemerken oder etwas, was auch gefährlich sein kann. Und über ihre Führungskraft vielleicht nicht drüber kommen oder über Führungsebenen und dann durch den Whistleblower-Kanal nochmal die Möglichkeit haben, ganz nach oben wichtige Informationen zu liefern. Ob die Geschäftsführung dann daran interessiert ist, dass sie das aufklärt oder nicht, ist ein anderes Thema, wie man beim Dieselskandal gesehen hat oder wie man jetzt auch beim Thema Boeing gesehen hat, wo leider der Whistleblower ja jetzt verstorben ist mit 45 Jahren.
War das der Sam Salepur? Also ich habe nochmal einen Artikel gefunden vom 19. April 2024 und ich habe nur gelesen, ein Whistleblower ist verstorben. Ob das jetzt der war, der hier in diesem Artikel genannt ist, habe ich keine Ahnung. Und der hat gesagt, dass er lange Zeit auf seine Bedenken bei Boeing hingewiesen hat, Er sei aber von seinen Vorgesetzten ausgebremst und schließlich in eine andere Abteilung versetzt worden. Und er wird hier zitiert mit: Egal, was Boeing öffentlich sagt, es gibt keine Sicherheitskultur und Mitarbeiter wie ich, die über Mängel in der Produktion oder der Qualitätskontrolle sprechen, werden ignoriert, marginalisiert, bedroht oder schlimmer, hat er gesagt.
Dieser Whistleblower war der Josh Dean, der gestorben ist. Und davor war der John Barnett, der auch gestorben ist, relativ kurz davor, an selbst zugefügten Verletzungen. Das heißt, da hat es leider in der jüngsten Vergangenheit ein paar Fälle gegeben. Oder zwei Fälle zumindest, sagen wir zwei Fälle. Und ich glaube, in ein paar Jahre zurück noch ein paar Fälle, wo Boeing-Whistleblower gestorben sind. Auch dieser Josh Dean war jemand, wie du das auch jetzt gesagt hast, ich habe das mir einfach gesagt, es war Sicherheitsmängel, ich wollte es aufzeigen und so. Es hat mir keiner zugehört. Und dem ist dann auch nichts anderes übergeblieben, quasi, weil er halt diesen Sicherheitsaspekt aufdecken wollte, als dass er da zu den Behörden geht oder an die Öffentlichkeit geht.
Das ist ja wieder, also wenn die da wirklich mehrere da gestorben sind, ist schon ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also ich sehe da die ganzen Hollywood-Filme schon vor mir. Ja, und da frage ich mich natürlich bei so einer Firmenkultur wie der von Boeing, gibt es da überhaupt eine Chance, dass man solche Whistleblower schützen kann? Also gerade jetzt unternehmensintern, wenn es da eine Whistleblowing-Stelle geben würde?
Es gibt formale Möglichkeiten, Whistleblower zu schützen, indem man ihnen nicht kündigt, also indem sie ihren Job behalten, indem sie vor Repressalien geschützt werden, wie es auch die EU-Richtlinie vorsieht. Aber das andere ist diese menschlichen Konsequenzen, die man bekommt. Selbst wenn man formal oder vom Gesetz her den Schutz hat, ändert sich ja komplett das Verhalten der Führungskräfte und der Mitarbeiter gegen einen. Weil wenn dieses Thema Whistleblowing nicht positiv besetzt ist und man nicht daran interessiert ist, das aufzudecken und transparent damit umzugehen, dann ist es natürlich eine irrsinnig negative Stimmung und eine Woge des Widerstands oder der Negativität, die einem da entgegenschlägt, die sich auch auf die Psyche und aufs ganze Leben auswirkt, die sich auch aus die Familie auswirken kann. Das heißt, selbst wenn man formal den Schutz hat, wie jetzt auch mit dem Gesetz, ist sehr viel davon geprägt, wie das Unternehmen damit umgeht und wie das Umfeld damit umgeht. Weil auch mit den Medienberichterstattungen, wenn jemand öffentlich wird, kommen natürlich auch viele andere Leute oder auch über soziale Medien und tun ihre Meinung kund und die mag nicht immer positiv sein. Und das muss man mal mental aushalten können. Also dass da körperliche Folgen auf die eine oder andere Weise kommen, das ist eine sehr große Druck- und Belastungssituation, dass dann jemand vielleicht sogar wie der Barnett vielleicht vor ihm da dann sich selbst Verletzungen zufügt. Es ist einfach schwierig, dann das auszuhalten.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, da hilft einem auch so ein Gesetz nicht und es hängt halt sehr viel mit der Unternehmenskultur zusammen. Ich möchte nachher noch mal gerne auf die Unternehmenskultur zurückkommen, aber zunächst mal über dein Buch sprechen. Du hast ja mit einer Partnerin ein Buch darüber geschrieben, mit dem Titel Whistleblowing für Organisationen – Praxistipps für alle Organisationen. Erzähl mal ein bisschen, wie kam es dazu? Wie ist es mit deiner Co-Autorin gelaufen? Los geht's!
Also die liebe Gabriele Bolig-Fügel, die mit mir das Buch gemeinsam geschrieben hat, wir beschäftigen uns schon länger mit dem Thema Whistleblowing und haben auch da gemeinsam eine Firma gehabt mit einem Whistleblowing-Tool. Und für uns ist beide immer dieser positive Aspekt des Whistleblowing im Vordergrund gestanden. Und wir vertreten auch beide die Meinung, dass einfach auch so Gesetze, dass man da immer die Chance erkennen muss und nutzen muss. Weil wenn man es schon machen muss, dann sollte man es auch so machen, dass es auch einem nützt und dass man den maximalen Mehrwert daraus generiert. Und dann sind wir hergegangen und haben aus unseren beiden Perspektiven, wir haben unterschiedliche Schwerpunkte. Sie kommt viel aus dem IT-Audit und ist auch im Thema künstliche Intelligenz sehr gut verankert und versiert. Und ich bin aus dem forensischen Bereich, aus dem Investigation-Bereich und der internen Revision und haben unsere grauen Zellen zusammengeschmissen und gesagt, wir müssen da jetzt was machen, wo man wirklich Checklisten hat zum Gesetz dazu. Weil so ein Gesetz für sich ist jetzt noch nicht sehr hilfreich anfangs in der Umsetzung. Und dann haben wir das Buch geschrieben mit eben Checklisten und praktischen Anleitungen und Tipps, was wir auch in den vielen Umsetzungen erlebt haben, die wir gemacht haben, wo wir gesagt haben, einfach, das ist was, das soll den Unternehmen helfen und es erleichtern. Und das soll auch das Buch sein, etwas, was man hernimmt und sagt, ich habe da Checklisten drin, 1, 2, 3, 4, 5 mache ich und habe ein besseres Bild oder eine leichtere Umsetzung dieser Whistleblowing-Vorgaben.
Okay. Und da kommen wir jetzt zu einem wahrscheinlich österreichischen Begriff, den ich vorher nicht kannte. Was sind Vernaderer?
Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du diesen Begriff ansprichst. Der ist wirklich typisch österreichisch. Ich bekomme das bei Vorträgen oft zu hören und sage dann schon im Nachgang immer Denunzianten. Also in Deutschland ist der Begriff Denunzianten, glaube ich, geläufiger. In Österreich haben wir die Vernaderer. Das ist so, das sind so Leute, die einem alles schlecht machen, die halt auch Falschmeldungen abgeben. Und das ist etwas, das mein Buch, glaube ich, ganz vorne mal klarstellen. Wenn wir von Whistleblowern sprechen, sprechen wir nicht von Denunzianten oder Vernaderern. Das muss man ganz klar unterscheiden.
Genau, weil die braucht man nämlich wirklich nicht, weil es ja tatsächlich eine richtig gute Sache ist. Ihr habt ja auch in eurem Buch viele Vorteile genannt, die Whistleblowing haben kann.
Ich rede gern am meisten über die Vorteile, weil Nachteile hat man dann, wenn man die Information einfach nicht haben möchte. Und das ist schlecht, weil irgendwie kommt sie dann an die Öffentlichkeit, soziale Medien oder eben die Meldung an die öffentlichen Stellen. Aber es ist so, dass man einfach einen Beitrag zur Transparenz leistet. Man gibt den Mitarbeitern auch noch eine Möglichkeit, eine Stimme abzugeben oder etwas zu melden, was sie vielleicht nicht hören würde. Wenn ich da einen Betrieb habe mit 1000 Leuten und dann gebe ich jemanden aus der Produktion die Möglichkeit, nach oben auch etwas zu tragen, wo vielleicht eine Führungskraft oder mehrere Führungskräfte dazwischen sitzen, die sie denken, na, ist eh egal, aber es ist vielleicht was Hilfreiches für mich oder ich muss das wissen. Und dann habe ich hier die Chance eben, diese Information zu bekommen. Es ist ein Zeichen für Transparenz, abgesehen jetzt von den gesetzlichen Verpflichtungen.
Ja, klar. Und Risiken und Schäden minimieren, blinde Flecken aufdecken, Wissensvorsprünge erhalten, Prozesse optimieren. Und natürlich hilft es auch bei den Geschäftsführern, dass die Sorgfaltspflichten eingehalten werden. Also eigentlich vollkommen logisch, dass das eine super Sache ist. Was macht es dann trotzdem so schwierig? Wieso ist das alles so zäh?
Weil wir gerade in diesem Prozess des Transparenzwerdens sind, würde ich sagen. Und viele Regularien gehen jetzt auch in die Richtung, auch wenn wir uns die ESG-Berichterstattung anschauen. Das heißt, wir sind da auf einem Weg, aber eingefahrene Kulturen und Wege und Denkweisen sind halt nicht so leicht aufzubrechen. Und Transparenz heißt halt auch, offen zu sein, nämlich auch offen für Feedback und offen, etwas zu ändern. Und das ist halt, bei Veränderung gibt es halt sehr viel Widerstand, nämlich aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht habe ich Angst, meinen Job zu verlieren oder vielleicht habe ich Angst, dass jemand mir sagt, du machst das die ganze Zeit falsch, eigentlich brauchen wir dich nicht. Das heißt, da sind ganz viele auch persönliche Motive dabei, die man mitbedenken muss. Außerdem ist es halt in den Unternehmen auch so, dass bei uns gerade im Mittelstand, ihr habt auch sehr viel mittelständische Unternehmen, kleine und mittelständische, dass da halt einfach gesetzliche Vorgaben nicht so implementiert sind wie für große. Das heißt, Prozessdokumentationen, strukturierte Abläufe sind noch nicht so weit verbreitet wie in größeren Organisationen. Und da haben wir doch mit der EU-Richtlinie ab 50 Mitarbeitern den Zugang. Das heißt, auch bei Unternehmen, die sonst wo die meisten Gesetzen und strukturierten Anforderungen nicht betroffen sind, haben wir jetzt hier einen Anwendungsfall. Und das ist natürlich ein bisschen im krassen Gegenteil, weil die haben oft keine Verpflichtung zum Risikomanagement, zum Prozessmanagement oder zum strukturierten IKS. Und dann haben wir jetzt ein Gesetz, das halt genau strukturierte Prozesse und Transparenz vorschreibt, wo aber halt das noch gar nicht vielleicht so verankert ist oder der Prozess noch am Anfang ist.
Also ich finde es so interessant, dass du da sagst, wir sind im Prozess des Transparentwerdens, weil es scheint ja auch sehr schmerzhaft zu sein bei einigen. Und ich kann das auch an einigen Stellen beobachten, dass es ja, sag mal, von dem bisherigen Vorgehen im Wirtschaftsleben doch deutlich abweicht. Also vielleicht hat uns da dieses Internet und Social Media so exponentiell überrollt, dass das jetzt auf gefühlt einen Schlag alles kommt. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir da ein riesen Potenzial damit haben. Und ich weiß nicht, ob du den Royal Mail oder Post Office Skandal mitbekommen hast. Der war in Großbritannien. Da habe ich auch einen Podcast dazu gemacht. Der wird ein bisschen vor diesem Podcast hier rauskommen. Und da ist es auch so, dass die Institution des Post Office oder der Royal Mail in Großbritannien einfach nicht von ihrer Vorgehensweise abgerückt ist, obwohl sie seit Jahren wusste, dass da was nicht in Ordnung war. Also die haben zum Beispiel bei der Royal Mail aus historischen Gründen, weil die Royal Mail älter sein soll als die Polizei dort, eigene interne Strafverfolgungsmöglichkeiten. Das heißt sozusagen Polizei und Gericht in einem und sagen einfach, du hast Geld unterschlagen, du kommst jetzt so und so lange in den Knast. Und das ist halt was, was auch dort total in Vergessenheit geraten ist in Großbritannien. Aber war halt schon immer so, haben wir schon immer so gemacht. Wieso sollten wir was ändern? Und das ganze Ding hat sich nicht geändert, obwohl die schon vor dem höchsten Gericht, oder das heißt, hieß High Court, also ich nehme mal an, das wird schon eines der höchsten Gerichte sein, haben die Recht bekommen. Aber es hat sich trotzdem nichts geändert. Die Leute wurden nicht entschädigt. Und es musste erst eine vierteilige Mini-Fernsehdramaserie drüber gedreht werden, wo dieser ganze Skandal aus Sicht der Betroffenen mal gezeigt wurde. Und dann war ein Riesenaufschrei und Millionen Leute haben gesagt, was ist denn da los? Und zack, bumm, hat die Politik kalte Füße gekriegt. Und man muss auch wissen, es ist ein Staatsunternehmen. Also zu 100% gehört es dem Staat. Und dann hat die Politik gemerkt, oh, das interessiert ja doch viele Leute. Wir ändern jetzt mal was. Und das finde ich genauso skandalös. Also da gab es am Anfang auch einen Whistleblower. Der ist dann an die Presse gegangen. Die Presse hat was drüber geschrieben. Es ist nicht aufgegriffen worden in der Öffentlichkeit. Und da ist es irgendwie so hängen geblieben. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn es dann eben doch hängen bleiben sollte, muss man dann eine Fernsehserie drüber drehen oder in Social Media noch mehr Tamtam machen? Was ist da deine Meinung dazu? Bist du da so, dass du sagst, okay, nein, es gibt die Gesetze und wir müssen da vertrauen und irgendwann wird es schon werden und das wächst sich alles raus? Oder bist du da radikaler unterwegs?
Also vielleicht bin ich dazu idealistisch, weil ich würde sagen, diese mediale Berichterstattung ist der Worst Case für jedes Unternehmen. Und ich bin der Meinung, dass jedes Unternehmen genau das vermeiden sollte. Nämlich genau schauen sollte, aus diesem Grund, dieses Damoklesschwert, das halt immer über dir schweben kann, da reicht ein Reel dafür. Du bist überall in den Medien, wenn es recht gut ist. Und das eben vermeiden sollte und sich wirklich objektiv und möglichst offen mit diesen Problemen auseinanderzusetzen. Weil Royal Mail wird es wahrscheinlich überleben, weil es halt ein Staatsbetrieb ist. Aber wenn einem Unternehmen das passiert, würde ich sagen, stehen die Chancen jetzt eher schlecht, dass es dort das Unternehmen fortbesteht. Der Rufschaden führt wahrscheinlich dann dazu, dass das Unternehmen zusperren wird. Und da möchte ich einfach an die Unternehmen glauben, dass sie halt in Richtung transparent gehen. Das wird dauern, das wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber ich denke, dass Unternehmen, die auch in Zukunft fortbestehen möchten oder auch in den nächsten 40, 50 Jahren noch erfolgreich sein möchten, dass da kein Weg dran vorbeiführt.
Ja, eines der größten YouTube-Hits ist ja dieser Song United Breaks Guitars, wo irgend so ein Songwriter, den ich vorher nicht kannte und schon wieder vergessen habe, mal mit United Airlines in Amerika geflogen ist und seine Gitarre kaputt gegangen ist. Und das hat sich auch irgendwie nichts getan. Er wollte die ersetzt haben und musste dann dieses YouTube-Video drehen. Also was heißt musste? Er hat es halt aus seinem Frust heraus gedreht, weil er gesagt hat, so, wenn jetzt alle Stricke reißen, dann kriegt er halt jetzt einen Song von mir. Mit Namensnennungen und allem, mit jedem, mit dem er da gesprochen hat. Kennst du den zufällig?
Ja, den kenne ich. Und da habe ich mir auch gedacht, hätte jemand das einfach intern bearbeitet und, weiß ich nicht, diese Gitarre um 300, 400 Dollar, keine Ahnung, was die gekostet hat, ersetzt, hätten sie einen weiterhin zufriedenen Kunden, hätten vielleicht jemanden, der vielleicht sogar positiv berichtet hätte, je nachdem, wie sie diese Reklamation abgewickelt hätten, anstatt jetzt komplett negativ, weil sie halt nicht damit konstruktiv umgegangen sind.
Genau. Und schon kommen wir wieder zurück zur Unternehmenskultur. Und da schreibst du in eurem Buch, nur weil Hinweisgebende der Organisation Vertrauen und Klarheit über den gewährten Schutz haben, besteht genug Vertrauen, um auch Meldungen über interne Meldekanäle abzugeben. Ich glaube, das passt jetzt genau zu all dem, was wir schon besprochen haben. Aber wie kann jetzt dieses Vertrauen erreicht werden? Was sind da deine Erfahrungen?
Also der Worst Case ist, den wir auch schon erlebt haben, dass der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung sich hinstellt und sagt, wir haben jetzt einen Whistleblower-Kanal, das ist total wichtig, bitte alle melden, und dann gehen alle in die Kaffeeküche und der Geschäftsführer sagt, jetzt haben wir das, den Mist, es ist ein kompletter Blödsinn, ihr wisst, ihr müsst an mich melden, wer da meldet, ist sowieso ein Denunziant, und damit ist der Whistleblower-Kanal tot. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass die Führungsebene das nicht wirklich mitträgt. Denn warum sollte dann jemand melden? Weil die Repressalien kommen ja vom Unternehmen. Und wenn das Unternehmen das nicht wirklich unterstützt, dann habe ich auch keine Garantie, außer das Gesetz am Papier, wo es dann halt Strafen gibt im Nachhinein und wo ich dann mir Schadenersatzanspruch stellen kann, habe ich trotzdem dann das Negative. Und das ist dann einerseits, erstens fällt mir dann die Meldungen, also da werde ich nichts bekommen. Und andererseits ist dann einfach die Möglichkeit der externen Meldung da. Denn interne und externe Meldungen sind gleichgestellt von der Hierarchieebene. Das heißt, der Whistleblower kann sich frei entscheiden, ob er intern oder extern meldet. Und dann habe ich die Meldung bei der Behörde und bin dann vielleicht mit einer behördlichen Untersuchung konfrontiert, die ich nicht haben hätte müssen, hätte ich das Vertrauen erweckt. Und Vertrauen tue ich natürlich nicht nur mit dem Auftreten der Geschäftsführung, sondern mit allen Führungskräften erstens im Unternehmen, das heißt die Führungskräfte onboarden. Und dieses Thema der Unternehmenskultur, das oft so ein bisschen belächelt wird, weil es daran kommt, wir brauchen eine Unternehmenskultur. Aber das ist etwas, das wirklich wichtig zu nehmen ist. Denn hier mit einer transparenten, offenen Kommunikation und Fehlerkultur fördert man auch diese offene Kommunikation und Meldung über die internen Kanäle.
Jetzt hast du ja auch schon in der internen Revision einige Projekte gehabt. Wie würdest du das denn prüfen, ob so ein internes Hinweisgebersystem funktioniert oder nicht?
Als interne Revisorin würde man natürlich mal das Gesetz hernehmen, als das Sollobjekt, das wir uns anschauen müssen, gemeinsam mit den internen Vorgaben. Das heißt, das einmal abgleichen, stimmen die internen Vorgaben mit dem Gesetz überein?
Auf dem Papier, da sagen wir jetzt einfach mal auf dem Papier, alles super. Wir haben jetzt den Fall deines Geschäftsführers, der dann hinterher sagt, wehe, nutzt den Schmarrn.
Genau, und dann würde ich mal wirklich anschauen, erstens, wie ist kommuniziert worden? Wie wird es laufend kommuniziert? Weil da kriege ich schon einmal einen Eindruck über die Ernsthaftigkeit. Dann schaue ich mir an, welche Meldungen sind eingelangt. Wie viele Meldungen, wie ist damit umgegangen worden? Wie war die Dokumentation? Wie war der Prozess? Wer ist da eingebunden worden? Wie ist auch das Thema Interessenskonflikte? Was ist, wenn der die Meldung bekommt, der ist, der in der Meldung genannt wird? Oder wie wird damit umgegangen, wenn die Geschäftsführung Gegenstand oder Beschuldigter in der Meldung ist? Gibt es da ein Ausweichszenario? Auch diese Themen sind sehr wichtig, nämlich auch für die Ernsthaftigkeit des Meldekanals. Und dann würde ich mir noch anschauen eben, wie ist die Wahrnehmung? Also ich gehe irrsinnig gerne in die Firmen rein und rede dort mit jedem. Also am liebsten direkt Produktion oder direkt Büromitarbeiter mit jedem. Bisschen zwanglos, es ist auch super rauchbar, ich rauche zwar nicht, aber ich stelle mich da gerne manchmal hinaus und fange so ein bisschen die Stimmung ab, denn da kriegt man einfach irrsinnig viel mit, das man so halt in formalen Besprechungen nicht mitkriegt. Und ich bin ja auch ausgebildete Profilerin. Das heißt, ich schaue mir da auch ganz genau an, wie dann die Körpersprache ist, wenn ich das Thema auf das Whistleblowing-Tool oder auf das Thema, das ich gerade untersuche, bringe. Das sagt dann schon viel aus.
Cool. Wo hast du denn deine Ausbildung gemacht zum Profiling?
Ich habe die Ausbildung beim Joe Navarro gemacht. Das ist einer der führenden Profiler und ehemaliger FBI-Agent. Und da habe ich mein Zertifikat erlangt.
Wie lange dauert denn sowas? Das würde mich jetzt mal so interessieren.
Also das dauert ein paar Monate, der Kurs. Es sind viele Videos, viele Fallstudien und man hat auch einen Mentor dabei. Ja, also ich würde sagen, ein paar Monate, so ein halbes Jahr hätte ich jetzt einmal gesagt, vom Umfang her.
Cool. Okay. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wir sehen ja jetzt, dass sich der Arbeitsmarkt total wandelt. Also in Deutschland ist es definitiv so, es war vorher ein Arbeitgebermarkt, die Arbeitgeber konnten sich aus Hunderten von Bewerbungen eine Person aussuchen für die offene Stelle. Und jetzt ist irgendwie, naja, hat sich die ganze Sache deutlich gedreht. Jetzt haben wir einen Arbeitnehmermarkt und die Arbeitnehmer suchen sich aus, zu welchem Arbeitgeber sie denn hin möchten. Das kann dann am Geld liegen, das kann natürlich am Anteil des möglichen mobilen Arbeitens liegen, es kann aber auch an der Unternehmenskultur oder an anderen Dingen liegen. Deswegen ist jetzt meine Frage an dich, wenn du jetzt diesen Wandel beobachtest, weil du gerade genickt hast, vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt, Welche Auswirkungen hat es deiner Meinung nach auf das Thema Whistleblowing und vielleicht auch Ernsthaftigkeit der Umsetzung von solchen Dingen durch Unternehmen?
Ich würde sagen, dass wenn man dieses Whistleblowing-Tool ernst nimmt, das eben in die Kerbe der Transparenz und Offenheit schlägt. Weil ich glaube, der Worst Case oder was ich mitbekommen habe, ist halt, dass einem das Blaue vom Himmel versprochen wird. Und dann hat man die ersten paar Tage und dann ist natürlich alles anders. Von einer strukturierten Einschulung ist keine Rede, weil es ist viel zu viel zu tun. Es ist gar nicht so, also bis auf den Obstkorb stimmt eigentlich nichts. Und dann ist es aber meiner Meinung nach so, dass die Generation, die jetzt in den Arbeitsmarkt eintritt oder gerade da so präsent ist, dass die dann durchaus auch die Reißleine ziehen. Das heißt, da kommt es dann oft gar nicht zum Whistleblowing. Und ich denke aber im Gesamtpaket, nämlich auch, dass man das wirklich ernst nimmt. Wie gesagt, diese leeren Versprechungen, die ich auch erlebt habe früher, dass man das einfach nicht mehr so stehen lässt, sondern wenn man was zusagt, dass man das auch einhält und sich auch mit der Unternehmenskultur auseinandersetzt. Denn die Fluktuation zeigt es einem sowieso. Man redet sich dann halt schön, also ich habe das viel erlebt, dass dann halt Gründe gesucht werden, warum Mitarbeiter gehen. Und da waren auch Meldungen da in den Austrittsgesprächen. Die kommen jetzt vielleicht über das Whistleblowing-Tool dann nochmal zum Schluss, bevor jemand geht. Aber einfach halt das ernst nehmen und zu schauen, wie ist meine Kultur wirklich und ist sie so, wie ich sie da schön in meiner Mission oder in meinem Code of Conduct formuliert habe und wie ich gern hätte, dass sie ist. Und da reagieren die jetzt im Arbeitsmarkt wesentlich kritischer, als es, glaube ich, früher war. Was auch einerseits gut ist, dass man das reflektiert.
Ja, also wenn es ernsthaft gemacht wird, dann auf alle Fälle. Ich arbeite ja in einer Bank und ich habe jetzt schon gehört, dass Banken, also kleinere Banken, miteinander fusionieren, mangels Personal. Also ich nehme an, dass das noch weiter zunehmen wird, dass Firmen aufgrund des Personalmangels sich irgendwie bewegen müssen. Kannst du das auch beobachten?
Ich denke, dass es nicht nur Personalmangel ist, sondern auch ein harter Sparkurs, den die Firmen fahren, dass sie da Personal abbauen und dass das auch dann dazu führt, dass weniger Personen das Gleiche machen müssen. Das ist auch das Thema, wenn Leute in Pension gehen und nicht mehr nachbesetzt werden. Und dadurch kommt auch dann dieser Personalmangel zustande und dass dann zu viel bei zu wenigen liegt und dass dann halt auch da wieder viele Personen das nicht mehr stemmen können.
Ja, und dann entweder krank werden oder selber die Reißleine ziehen und sagen, das tue ich mir nicht mehr an, ich gehe woanders hin.
Genau.
Also, es läuft alles Richtung Transparenz, wenn ich das mal so zusammenfasse. Einerseits haben wir die EU-Richtlinie, die Umsetzung in nationales Recht. Dann haben wir natürlich noch den Druck aus den Medien und den Druck, lieber intern diese Meldung zu haben, als in Social Media zu sein oder bei irgendeiner Aufsichtsbehörde die Meldung dann zu bekommen und dumme Fragen zu bekommen oder vielleicht unangenehme Fragen zu bekommen. Von daher, Transparenz scheint sich auszuzahlen.
Würde ich so unterschreiben.
Dann möchte ich das Thema noch mal kurz schwenken. Und zwar habt ihr in eurem Buch 4 Typen von Hinweisgebenden erwähnt. Und das fand ich ganz interessant. Erzähl doch mal.
Ja, also diese 4 Typen sind aus der forensischen Psychologie abgeleitet. Ich beschäftige mich ja wahnsinnig viel mit Täterpsychologie und wie sie das auswirkt. Und da gibt es 4 Typen, die wir vereinfachend herangezogen haben. Es gibt natürlich noch viele mehr und Mischformen. Ja, das ist eine einfache Darstellung, damit man einmal ein bisschen ein Gefühl bekommt und ein bisschen eine Strategie entwickeln kann. Wer sind überhaupt diese Whistleblower und was motiviert sie? Und da haben wir den Rächer, den Samariter, den Intellektuellen und das Opfer. Und diese 4 Typen können aus den unterschiedlichsten Gründen Hinweise abgeben. Und jeder von diesen 4 Hinweisen kann genauso wahr sein, aber aus unterschiedlichen Motiven. Der eine will sie rächen, der andere fühlt sich eben überfordert und als Opfer und es ist alles so unfair. Der dritte sagt dann, ich will helfen. Es gibt da Sicherheitslücken. Ich möchte, dass das niemandem etwas passiert. Und der letzte sagt dann vielleicht, ja, mein eigener Ruf ist mir zu schade. Ich muss mich schützen, deswegen decke ich da jetzt was auf. Und das soll einfach zeigen, dass das Motiv unterschiedlich sein kann und jetzt gar nicht so im Vordergrund steht, wenn der Hinweis faktenbasiert ist und nachvollziehbar ist. Ja, wir reden wieder nicht über Denunzianten und Falschmeldungen. Wir reden darum, dass wir uns ein bisschen klar werden, Es kann unterschiedliche Motive geben und es wirkt sich auch auf die Untersuchung aus, nämlich auch auf die Interviewführung, weil ich muss mit diesen vier Typen anders umgehen in der Befragung, wenn ich dazu komme, dass ich mit ihnen reden kann. Dann ist das Motiv nicht im Vordergrund, auch wenn es Rache war. Aber wieder, nicht Vernaderer, nicht Denunzianten, Fakten stimmen, ja. Dann ist es wurscht, aus welchem, quasi egal, aus welchem Motiv, ja.
Super. Wie würdest du denn die Leute oder diese vier Typen dann im Interview jeweils behandeln? Du weißt, mich interessiert ja der Kommunikationsaspekt immer ganz besonders.
Also bei allen vier Typen oder generell bei Befragungen ist es wichtig, am Anfang Raum für die persönlichen Bedürfnisse, würde ich jetzt mal sagen, einzuräumen. Also in den Fachkreisen sagt man ja Establish Rapport. Einmal zuerst die Grundstimmung einrichten und da räume ich auch den Raum ein. Zum Beispiel beim Opfer, der wird mir viel betonen, wie benachteiligt er sich fühlt oder sie, wie schlimm die Situation war, dass er machtlos war, er konnte nichts tun, er ist hier nur ein Opfer, er ist kein Haupttäter. Die Führungskraft hat ihn gezwungen, zum Beispiel Verträge falsch zu datieren, damit man die Quartalszahlen erreicht. Und da ist es wichtig, einfach das Verständnis zu vermitteln. Ich kann mir vorstellen, dass die Situation für sie total unangenehm war. Es tut mir leid, dass sie das erleben mussten. Ja? Nie lügen, aber Empathie zeigen. So hole ich den ab und wenn er sich dann verstanden fühlt, dann ist die Kooperation einfach größer und ich habe dann eine bessere Chance, die Informationen zu bekommen, die ich dann einfach brauche in der weiteren Untersuchung.
Wie würdest du das dann mit dem Rächer machen?
Der Rächer ist eher ein emotionaler Typ, der sagt, ich habe das eh schon 5-mal intern gesagt, ich war bei meiner Führungskraft, das interessiert die alle nicht. Also ich glaube, wir haben das Beispiel aufgenommen, so eine Buchhaltungsmitarbeiterin, die schon mehrfach gemeldet hat, das sind einfach falsche Buchungen, so kann man das nicht buchen und ist nicht ernst genommen worden, dann ist sie kurz vorm Kündigen oder wird sogar gekündigt, weil sie so unangenehm ist natürlich, weil die zeigt das auf, die hat einen ganz starken moralischen Kompass, die weiß, was ist richtig, was ist falsch und die kommt dann vielleicht ins Gespräch und sagt, total grantig oder ist aufgebracht oder wütend oder schreit sogar, es hat jetzt so lange gedauert, niemand nimmt mich ernst, es ist alles eine Frechheit, das sind alles Betrüger und Verbrecher da herinnen, auch hier immer ein bisschen Raum einräumen. Ich würde mir jetzt nicht 3 Stunden anschreien lassen, aber ein paar Minuten einmal das durchaus mal Luft geben für Emotionen und hier auch wieder, boah, ist ein Wahnsinn, deswegen bin ich ja hier da, wir nehmen das jetzt ernst, es tut mir leid, dass Sie das nicht ernst genommen worden sind, ich sehe, Sie haben das schon mehrfach vorgebracht, bitte helfen Sie mir jetzt, weil wir versuchen, das jetzt endlich aufzuklären. Das ist nicht vertretbar, dass das nicht ernst genommen ist. So würde ich die zur Kooperation bewegen.
Okay, und jetzt noch Samariter.
Oh, Samariter sind sehr einfach quasi in der Gesprächsführung. Da muss man aufpassen, dass die nicht in ihrem Samaritertum bleiben. Prinzipiell wollen sie kooperieren, weil sie wollen Leute schützen. Aber das kann auch hier ihr Hauptanliegen sein, dass sie auch darauf bedacht sind, dass nicht ihre Kollegen bestraft werden. Zum Beispiel, wenn da Sicherheitsvorgaben nicht eingehalten worden sind, weil es halt von der Führungskraft oder von der Geschäftsführung vorgegeben worden ist, sind die sehr daran interessiert, dass man jetzt die Kollegen nicht rauspickt und die dann halt negative Konsequenzen bekommen. Und das kann ich ja an die Gesprächsführung vermitteln. Wiederholt, keine Zusagen machen, die ich nicht einhalten kann. Also hier könnte ich sagen, wir wollen das aufklären, so dass wir verstehen und dass hier auch die richtigen Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Dem ist wichtig, dass halt nicht die Falschen und nicht seine Kollegen hier unangenehme Konsequenzen bekommen. Und wenn man dem nicht das Gefühl vermittelt, dass man ihn versteht, kann er sich einfach darauf versteifen, dass er immer wieder wiederholt, aber bitte tun Sie dem nichts oder bitte, der kann nichts dafür. Und es hilft mir dann auch in der Befragung nicht weiter, weil ich sonst keine Informationen bekomme weiter.
Okay, und Intellektuelle?
Intellektuelle habe ich sehr viel, weil die auch sehr oft, glaube ich, in die forensischen Fälle involviert sind. Das sind Leute, die sehr von sich überzeugt sind und sehr auf den Schutz ihres eigenen Rufs bedacht sind und die vielleicht nicht die beste Meinung für ihren Kollegen und Mitarbeitern haben. Die glauben, sie sind halt ein bisschen besser wie die anderen und das strahlen sie auch aus. Und die sind oft sehr schwer zu motivieren. Die fragen dann vielleicht auch nach einer monetären Kompensation für ihre Kooperation hier. Worüber man auch diskutieren kann. Ich prinzipiell nutze dieses Stilmittel nicht, weil es immer ein bisschen zweischneidiges Schwert ist. Aber hier kann man betonen, ja, wenn Sie da nicht mitwirken, dann fällt es vielleicht negativ auf Sie zurück, weil es waren halt alle in dieser Abteilung an diesem Vorfall involviert. Und wenn wir nicht genau herausfinden, wer da jetzt hauptverantwortlich ist, dann wissen wir nicht, was für Auswirkungen das auf Ihren Ruf hat. Und dieser Selbstschutz ist hier da ein ganz starkes Motiv, wo man den halt zur Kooperation bewegen könnte.
Okay, man sieht schon, das Profiling-Seminar hat was gebracht oder die Ausbildung. Sensationell, cool. Okay, Ja, zum Abschluss würde ich dich noch bitten, dass du erzählst, welche Dienstleistungen du denn so anbietest.
Ja, also mein Hauptaugenmerk liegt auf den forensischen Analysen. Das heißt, ich helfe Unternehmen einfach herauszufinden, wo sind ungewollte Vermögensabflüsse und die stoppen wir. Und wir führen präventive Kontrollen ein und Maßnahmen, dass es halt gar nicht dazu kommt, dass BetrügerInnen sich da an der Firma bedienen. Dann mache ich interne Revisionen für internationale Unternehmen. Da bin ich sehr viel unterwegs auch. Und mein Zugang ist da sehr praktischer. Das heißt, alle meine Dienstleistungen müssen einen großen Mehrwert für Unternehmen haben, auch die Revision. Außerdem halte ich Trainings und Schulungen für Unternehmen in den unterschiedlichsten Bereichen, eben von der Fraud Compliance bis hin zu auch Profiling-Vorträge. Ich unterstütze auch in unterschiedlichen Aspekten, also auch im Thema Profiling. Das heißt, ich unterstütze hier auch in Befragungen. Man zieht mich dann hinzu und ich bringe meine Expertise ein. Wie bereitet man Befragungen vor? Was kann man aus der Körpersprache lesen? Was nehme ich daraus mit? Also auch hier punktuell für diese Befragungen werde ich auch geholt.
Super. Und wie kann man dich am besten kontaktieren, falls irgendjemand jetzt gesagt hat, wow, die Martina Leitgeb, mit der möchte ich jetzt unbedingt zusammenarbeiten?
Also ich würde mich sehr freuen, wenn man mich auf LinkedIn anschreibt, unter Martina Leitgeb. Broadfighter findet man mein Profil und natürlich auch gerne per E-Mail unter m.leitgeb@mlg-consulting.at. Ich freue mich über jedes Feedback, jede Nachricht oder wann ihr Tipps braucht, schreibt es mich gerne an.
Super, dann habe ich noch ein paar Abschlussfragen. Für wie wichtig hältst du den Kommunikationsaspekt in einer internen Revision?
Extrem wichtig. Also Kommunikation ist in allen Bereichen wichtig und in der internen Revision noch viel mehr. Es fängt an mit, dass wir abklären, sprechen wir überhaupt vom selben, haben wir dieselben Ziele, stellen wir uns dasselbe vor unter dem, worüber wir gerade reden, bis hin natürlich zu, sind alle Informationen dort, wo sie hin müssen und weiß jeder über alles Bescheid, weil sonst kann man einfach nicht effektiv arbeiten.
Super. Wann ist eine interne Revision souverän oder wann tritt eine interne Revisorin oder ein interner Revisor souverän auf?
Wenn sie authentisch sind, wenn sie nicht versuchen, eine Rolle zu spielen. Also wenn ich mit den älteren Revisorinnen spreche, die dann von dieser früheren Cowboy-Mentalität noch erzählen, die sie jetzt nicht mehr haben, dann glaube ich, es ist ein wichtiger Aspekt, dass man einfach authentisch bleibt und ist und hier seinen eigenen Stil auch einbringt, sodass man halt glaubhaft ist. Ich glaube, dann ist man souverän.
Wie sieht es mit der Kollegialität aus?
Also wenn man die Möglichkeit hat, dass die Revision aus mehr Personen besteht, generell und auch im Unternehmen ist Kollegialität sehr wichtig. Es ist oft ein bisschen schwierig in der Revision, wenn man halt als Kontrollorgan nochmal wahrgenommen wird. Aber auch das, glaube ich, ändert sich gerade oder hat sich schon geändert. Und es ist wie in jedem Aspekt auch noch forensische Untersuchungen wichtig. Deswegen wird diese Befragung oft an mich ausgelagert, weil man muss mit den Kollegen einfach dann weiter zusammenarbeiten. Und da ist Kollegialität wichtig, dass man das auch im Auge behält. Natürlich auch, also das darf nie die Objektivität beeinflussen oder halt nur insofern. Wir sind halt nie alle ganz objektiv, das wissen wir eh, aber so objektiv wie es geht, muss trotzdem bleiben. Das ist eine Gratwanderung, würde ich auch sagen.
Ja, das ist definitiv so. Wie sieht denn deiner Meinung nach die interne Revision in 10 Jahren aus?
Ich glaube, die Schwerpunkte und die Herangehensweise der Revision werden sich ändern. Wie in den letzten Jahren auch. Wir haben jetzt den risikobasierten Ansatz und ich glaube, da ist noch einiges drin, in Richtung flexibler und noch mehr innovativer zu werden. In die Richtung, dass die Revision eben nicht nur zur Prüfung der klassischen Prüfgebiete eingesetzt wird, wie wir es in vielen Unternehmen noch haben, sondern auch vielleicht zu dem Thema Unternehmenskultur, auch das Thema künstliche Intelligenz, dass da auch die Revision mit ihrer umfangreichen Erfahrung da mehr involviert ist und mehr beitragen kann dann in Zukunft.
Und hast du noch Wünsche an die interne Revision oder für uns interne Revisoren? Was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir für die Revisoren wünschen, dass es bessere gesetzliche Grundlagen gibt für Revision und dass einfach der Mehrwert, den diese tollen Menschen, die ich vielfach kenne, im Unternehmen leisten, ein besseres Standing hat und mehr gesehen wird.
Wow, was für ein tolles Schlusswort. Vielen Dank für das Interview, Martina. Super.
Ich danke dir vielmals für die Einladung. Es hat mich wirklich sehr gefreut.